Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul innama
suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, dieses rate ich euch, nämlich euch aufzuraffen und zu zweit oder einzeln und euch gottesbewusst nachzudenken. Dieser euer Gefährte, das heißt Mohammed, ist nicht von Wahnsinn heimgesucht, sondern er warnt euch lediglich vor schwerer Strafe.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite hastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13c und Eutelsat 3b unter dem Servicenamen IRIB1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Thank you. also, Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 23. März 2022, gleich dem dritten Farvardin 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie einen Sonderbeitrag unter dem Titel Nowruz, das Fest der Schöpfung. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Der 13. Regierung der Islamischen Republik Iran und ihre Außenpolitik. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenminister: Für eine gute, starke und dauerhafte Vereinbarung ist Iran voll und ganz bereit. Jemens Verteidigungsminister verkündet entsetzliche Zukunft für Angreiferstaaten. Angesehene britische Akademiker fordern Universitäten weltweit auf, sich von Israel für Palästina zu trennen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenminister: Für eine gute, starke und dauerhafte Vereinbarung ist Iran voll und ganz bereit. Irans Außenminister Hossein Amir Abdollahian hat zu den Gesprächen in Wien unterstrichen, wie wichtig es sei, den Interessen des iranischen Volkes und den roten Linien der Islamischen Republik Iran Beachtung zu schenken. Teheran sei voll und ganz bereit, eine gute, starke und dauerhafte Einigung zu erzielen, bekräftigte Amir Abdollahian am Dienstagabend bei einem Telefongespräch mit dem Außenminister von Katar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. Laut der Nachrichtenagentur Fars würdigte der Außenminister von Katar bei diesem Telefonat die konstruktive Rolle Irans bei den Wiener Gesprächen und betonte die Notwendigkeit, dass sich alle Parteien für eine Einigung einsetzen. Die am 8. Februar in Wien begonnene 8. Runde der Wiener Gespräche zur Aufhebung repressiver und rechtswidriger Sanktionen gegen Iran ist am Freitag, dem 11. März, zum zweiten Mal in eine Pause gegangen. Jemens Verteidigungsminister verkündet entsetzliche Zukunft für Angreiferstaaten. Der jemenitische Verteidigungsminister Generalmajor Mohammad al-Atefi hat bekräftigt, dass die Form und der Inhalt des Widerstands in der Zukunft für die Angreiferstaaten schrecklich sein werden. Das 8. Jahr der Standhaftigkeit des jemenitischen Volkes wird das Jahr der jemenitischen Stürme, der fortschrittlichsten Errungenschaften auf dem Gebiet strategischer Waffen sowie das Jahr der stärksten Präventivmaßnahmen sein, sagte Generalmajor al-Atefi laut al-Mayadin am Dienstag. Al-Atefi fügte hinzu: Heute unternehmen wir entschlossene Schritte, um neue militärische Errungenschaften zu entwickeln, die erstaunlich sein und die Machtverhältnisse umkehren werden. Mohammad al-Buchaiti, ein Mitglied des Politbüros der jemenitischen Regierung der Nationalen Rettung, sprach am Dienstag über künftige Militäroperationen des jemenitischen Widerstands gegen saudische Stellungen. Er erklärte, die Angriffe des jemenitischen Widerstandes auf Saudi-Arabien werden schmerzlich sein und die Angriffe auf saudische Ölanlagen werden fortgesetzt. Laut Nachrichtenquellen vom Dienstagabend hätten die jemenitische Armee und Volkskomitees Raketen auf den Flughafen Jizan im Süden Saudi-Arabiens abgefeuert. Die beiden Flughäfen sowie der Luftwaffenstützpunkt König Khalid werden zum Auftanken und zur Unterstützung von Kampfflugzeugen bei Angriffen der saudisch geführten Kriegskoalition im Jemen genutzt. Angesehene britische Akademiker fordern Universitäten weltweit auf, sich von Israel für Palästina zu trennen. Mehr als 2 Dutzend prominente Akademiker von Universitätsstudentenvereinigungen im ganzen Vereinigten Königreich haben Universitäten und Bildungseinrichtungen weltweit aufgefordert, sich gegen die israelische Besetzung der palästinensischen Gebiete zu stellen. Die 25 Akademiker betonten in einem offenen Brief, dass Palästina seit Jahrzehnten unter israelischer Besatzung steht und dass zionistische Siedlungen, die im gesamten besetzten Westjordanland errichtet wurden, nach internationalem Recht illegal sind und von den Vereinten Nationen verurteilt wurden. Sie hoben hervor, dass das israelische Regime eine lange Geschichte der Begehung von Kriegsverbrechen hat, die von der Verwüstung während der Nakba-Katastrophe von 1948 bis zu seiner anhaltenden Misshandlung, Folter und Ermordung von Palästinensern reicht, die unter der Besatzung leben. Die Wissenschaftler gaben an, dass Universitäten auf der ganzen Welt jedoch weiterhin in Unternehmen investieren, die an der israelischen Besetzung Palästinas beteiligt sind, und britische Universitäten beispielsweise in Höhe von rund 450 Millionen Pfund, über 590 Millionen US-Dollar, in solche Firmen investiert haben. Wir fordern unsere Institutionen auf, Maßnahmen zu ergreifen und für Palästina zu investieren. Wir haben jetzt gesehen, was erreicht werden kann, wenn wir uns gegen diejenigen zusammenschließen, die das Völkerrecht brechen, und wir müssen dasselbe für Palästina tun. Letzten Monat haben mehr als 220 Gelehrte und Akademiker aus 14 lateinamerikanischen Ländern die israelischen Behörden angeprangert, weil sie ein System der Unterdrückung und Herrschaft gegen die Palästinenser durchsetzen und forderten, dass Israel als Apartheid-Regime gebrandmarkt wird. Die Wissenschaftler versprachen in einer gemeinsamen Erklärung, dass sie sich an keinem akademischen Austausch mit israelischen Institutionen beteiligen und die Finanzierung durch Israel ablehnen würden. Kreml. Russland würde Nuklearwaffen nur bei Existenzbedrohung einsetzen. Der Kreml gab an, Russland werde Atomwaffen nur dann einsetzen, wenn seine Existenz bedroht wäre, da im Westen die Besorgnis wächst, dass Moskaus Militäroperationen in der Ukraine zu einem umfassenden Atomkrieg eskalieren könnte. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow äußerte sich am Dienstag in einem Interview mit CNN International, als er gefragt wurde, ob er überzeugt oder zuversichtlich sei, dass Präsident Wladimir Putin im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt keine Atomwaffen einsetzen werde. Wir haben ein Konzept der inneren Sicherheit und es ist öffentlich. Sie können alle Gründe für den Einsatz von Atomwaffen nachlesen. Wenn es also eine existenzielle Bedrohung für unser Land ist, dann kann es das Atomwaffenarsenal gemäß unserem Konzept verwendet werden, sagte er. Peskow bemerkte weiter, dass Russlands Krieg in der Ukraine strikt in Übereinstimmung mit den zuvor festgelegten Plänen und Zwecken ablaufe. Die Kommentare kamen einen Tag, nachdem US-Präsident Joe Biden sagte, es sei klar, dass Russland den Einsatz chemischer und biologischer Waffen in der Ukraine erwäge und warnte vor einer ernsthaften westlichen Reaktion, falls es sich dafür entscheide. Am 27. Februar versetzte der russische Präsident die nuklearen Abschreckungskräfte des Landes in höchste Alarmbereitschaft, nachdem die NATO-Staaten erklärt hatten, sie würden Waffen und andere militärische Hilfe beschleunigen, um der Ukraine im Kampf gegen russische Streitkräfte zu helfen. Libanons Präsident Aoun unterstreicht Rolle der Hezbollah bei der Befreiung des Südlibanon. Der libanesische Präsident Michel Aoun hat die Rolle der Hezbollah bei der Befreiung des Südens des Landes von der Besetzung durch das zionistisch-israelische Regime unterstrichen. Die Widerstandsbewegung Hezbollah ist Teil des libanesischen Volkes, das wegen dem zionistischen Regime gelitten hat, sagte der libanesische Präsident Michel Aoun am Dienstag in einer Rede. Er hob hervor, dass Widerstand gegen die Besatzung kein Terrorismus ist. Der Libanon ist keine Regierung im Schatten des Krieges. Ein Teil dieses Landes und auch Syriens ist aber immer noch vom zionistischen Regime besetzt. Erst dann, wenn wir diese besetzten Gebiete befreien, wird es keine Probleme mehr hinsichtlich militärischer Konflikte geben, ergänzte Aoun. Zuvor hatte der stellvertretende Generalsekretär der Hezbollah, Scheich Naim Rassem, über die Rolle dieser Bewegung in der Region gesagt, der Grund für die Angriffe gegen die Hezbollah liegt darin, dass sie im Jahr 2006 im Krieg gegen Israel siegte und dass sie zweimal das Konzept eines neuen Mittleren Ostens zum Scheitern brachte. Einmal direkt durch den Sieg im Krieg 2006 und einmal indirekt durch die Beteiligung an der Verteidigung Syriens. Die USA und das zionistische israelische Regime arbeiten seit Jahren daran, die Beliebtheit der Hezbollah im Libanon zu beeinträchtigen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 12 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 2 Grad, Mashhad 3 Grad, Isfahan 16 Grad, Shiraz 19 Grad und Bandar Abbas 26 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In der Ukraine nimmt der Krieg seinen vorhersehbar fruchtbaren Verlauf. Vermutlich bereits weit über 10.000 Tote unter Militärs auf beiden Seiten und in der Zivilbevölkerung. Die von den hoffnungslos unterlegenen Kiewer Truppen überall im Land als Schutzschild hergenommen wird. Jetzt plant US-Präsident Biden eine gemeinsame Front von NATO, EU und G7 gegen Russland, insbesondere für den Fall russischer Angriffe mit ABC und Cyberwaffen. Aber der neue Mitte-Bundesvorsitzende Christoph Hörstel warnt im Gespräch mit uns vor einer False Flag Operation, einem Angriff unter falscher Flagge. Heute hören Sie den zweiten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hörstel, Sie sprachen gerade davon, dass Russland ein Land bombardieren muss. Warum muss Russland ein Land, die Ukraine, bombardieren?
Eine wunderbare Frage, lieber Schorkny. Und genau darum geht es auch. Ich habe gerade unseren neuen Russland-Flyer fertiggestellt. Und darin steht das ganz, ganz eindeutig. Es wurde ja die Ukraine praktisch mit Beginn des Zusammenbruchs der Sowjetunion schon von den Washingtoner Kriegsvordenkern sozusagen als Aufmarschgebiet gegen Russland ins Visier genommen. Ganz eindeutig. Und es war ja auch klar mit dem Ende der Sowjetunion, völlig klar bei den amerikanischen Thinktanks, das kann man da nachlesen, dass man ja im Grunde genommen Russland genauso an die Wand quetschen wollte wie die Sowjetunion. Das sind natürlich Töne, die haben die Russen im Ohr gehabt. Und so kam es dann eben, dass man sich nach dem katastrophalen, dauerbetrunkenen Jelzin, der einfach auch gar nicht mehr verhandlungsfähig war zeitweise und irgendwo in seinen Unterkünften am Boden lag und sich kaum noch rühren konnte, dass man da einen Mann nahm, von dem man annahm, dass er das Ganze auch körperlich stemmen würde und in großer Disziplin durchziehen, das war eben Putin. Und tatsächlich, was haben die USA da gemacht? Sie haben ja fast 30 Biowaffenlabors eingerichtet und unter Garantie, Russland hat Beweise vorgelegt, den Biowaffenvertrag gebrochen. Sie haben chemische Labors, sie arbeiten an Chemiewaffen dort, sie arbeiten an Atomwaffen, das war nördlich Tschernobyl, wir haben das besprochen, ich habe darüber umfangreich berichtet, dass eine russische Sondereinheit gleich am 24. Februar noch vorgeprescht und hat das Ding einfach sich im Handstreich genommen und alle haben kooperiert. Die Militärs haben kooperiert, die Wachtruppen haben kooperiert. Die Besatzung wurde jetzt erst in den letzten Tagen, habe ich in der New York Times nachlesen dürfen, voller Säuern, ist köstlich. Die haben sich darüber beschwert, dass die so lange im Dienst bleiben mussten. Ja, was glauben die denn, was passiert, wenn man zur Sicherheit so eine Installation übernehmen will? Da muss man doch natürlich erstmal schauen, wie funktioniert hier alles, braucht die Leute, die da im Dienst sind, um anderes Personal zu trainieren und dann können die natürlich nach Hause gehen, aber das ist alles im Frieden und in Kooperation gelaufen. So ist das. Und dann haben wir diese Geschichte gehabt, die unbestätigt ist, dass eben in Deutschland umgebaute Mittel- und Kurzstreckenraketen von Deutschland aus an die Ostgrenze der Ukraine geschafft wurden, eben da nördlich von Tschernobyl und nördlich von Charkiw, jeweils 10 und 15 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. und dass die Amerikaner ja 5 Flugplätze ausgebaut haben für als Luftwaffenbasen und dass sie auch schon vorbereitet haben, Kurz- und Mittelstreckenwaffenraketen in der Ukraine zu installieren. Die Ukraine war als Kriegsgebiet geplant, sozusagen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir uns merken müssen, weil Russland jetzt nichts tut, was nicht ohnehin auf der westlichen Agenda gestanden hätte. Nur natürlich eben anders, und dann will man inzwischen Russland schwächen und will die Weltbevölkerung noch stärker aufhetzen gegen Russland, insbesondere natürlich die Länder, wo die Lakaienregierungen regieren, also hier in Europa zum Beispiel, Kanada, Australien und Neuseeland, also die sogenannten Five Eyes States sind da auch an Bord. Und dann wollte man da an der Stelle eben mit einer Erpressung loslegen, nach dem Motto, wir machen euch sowieso platt, ihr könnt euch jetzt ergeben oder ihr könnt euch auf den Trümmerhaufen ergeben. Und das bedeutet, dass ich das schließlich zusammengefasst habe in mehrfachen öffentlichen Äußerungen mit dem Satz, Russlands Einmarsch in die Ukraine war überfällig. Und er kommt eben zu einem Zeitpunkt, den die RAND Corporation, der Think Tank des amerikanischen Verteidigungsministeriums Pentagon, so zusammengefasst hat, dass wenn Russland einmarschiert, bevor sozusagen die Aufrüstung der Ukraine und der Aufbau als Militärbrückenkopf und so weiter fertig ist, dass dann tatsächlich eine strategische Lücke da genutzt würde, das wäre schlecht. Das hat man da ganz offiziell geschrieben. Und wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, dass auch die Russen sowas lesen, aber die können auch alleine denken. Die wissen, es ist jetzt buchstäblich der letzte Zeitpunkt. Das nächste, was kommt, wird furchtbar und dann kann es ganz schnell so direkt atomar werden, weil eben heimlich schon Atomwaffen in ukrainische Hände übergegangen sind und sowas. Nicht nur einzelne an 2 Standorten, sondern eben mehrere. Und das wollte Russland natürlich nicht abwarten. Aber provoziert war das Ganze natürlich dann auch wieder durch den fortgesetzten Massenmord im Donbass. Denn es stand ja an der Donbass-Grenze die Hälfte der stehenden Armee der Ukraine. 125.000 Mann standen da mit schweren Waffen und haben jeden Tag zigmal das Minsk-Abkommen durch Einsatz dieser Waffen gebrochen. Auch Drohnen durften nicht eingesetzt werden, bewaffnete Drohnen. Die haben aber aus der Türkei diese Bayraktar-Drohnen bekommen, die übrigens nicht besonders toll sind, hieß es. Und da haben sie auch eingesetzt über dem Donbass. Und damit war Putin klar, er kann hier gar nicht länger warten. Er kommt jetzt auch äußerlich so unter Druck, weil eben die Menschen im Donbass diesen Feuerüberfällen auf der Straße in Fetzen erliegen. Und dann muss er sich innen in Russland rechtfertigen, warum er die Landsleute nicht schützt. Das ist so eine Geschichte, da kam also zum, wie soll man sagen, von Geheimdiensten und anderen herangeschafften Informationen, die sich jetzt in den letzten Wochen öffentlich bestätigt haben, kamen dann eben diese drückenden äußeren Verhältnisse hinzu und dann wird eben ein Einmarsch überfällig.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag unter dem Titel Norus, das Fest der Schöpfung. Bleiben Sie dran! Es duftet nach feuchter Erde und nach Blumen. Der Himmel ist blau mit weißen Wolken. Der Wind verteilt tänzelnd den Wolkensegen. Schwalben und Tauben sind munter geworden. Es ist Frühling. Frühling bedeutet, Gott liebt seine Geschöpfe noch. Er will nicht, dass die tote Kälte des Winters in ihre Seele und das Eis in ihren Blicken bleibt. Sein meisterhafter Pinsel zaubert den Frühling herbei. Überall grün, überall Farben. Blüten in Weiß und Rosa auf den kalten Ästen der Bäume. Öffne die Fenster und lass den leichten Morgenwind ins Zimmer. Neues Leben hat begonnen. Wo du hinschaust, siehst du Regsamkeit. Der Frühling sitzt am Fenster und erwartet darauf, dass auch du dich entfaltest. Jemand klopft gerade an, hörst du? Seine Schritte klingen vertraut. Sieh die jungen Triebe. Glaub an die neue Entfaltung. Lausche. Warum sitzt du noch tatenlos da und bist still? Die Welt spricht doch mit dir. Öffne das Fenster deines Herzens. Lass den Frühlingswind in dein Herz hineinwehen. Entfalte dich. Du bist nicht ohne Grund auf dieser Welt. Das Nowruz-Fest ist eines der ältesten Feste aus der iranischen Antike. Es wird nach dem iranischen Sonnenkalender am 1. Farvardin gefeiert. Dieser fällt auf den 21. und in einem Schaltjahr auf den 20. März. Nowruz wird heute im Iran, der Republik Aserbaidschan, Tadschikistan, Afghanistan, Turkmenien, Pakistan, Indien, Kirgisien, Usbekien, Türkei, Irak und Georgien gefeiert. In einigen alten Texten, wie dem Schahname des Ferdowsi oder der Tarikh-e Tabari, wird der legendäre iranische König Jamschid als Begründer des Festes genannt. Forscher wie Mehrdad Bahor meinen, dass das Nowruz-Fest ein Fest der Völker in Transoxanien war und durch Völkerwanderung in verschiedene Teile Asiens gelangte. Er vermutet, dass die Persepolis in der Provinz Fars eigens für das Neujahrsfest erbaut wurde. Laut einigen geschichtlichen Berichten wurde das Neujahrsfest 538 vor Christus eingeführt, das heißt in der Zeit, in der Kyros Babel eroberte. Kyros II. Und Begründer der Achämeniden-Dynastie soll in diesem Jahr das Neujahrsfest als Nationalfest verkündet und für diesen Tag die Würdigung der Soldaten und die Säuberung öffentlicher Plätze und der Privathäuser sowie die Strafbefreiung von Schuldigen angeordnet haben. Die anderen Achämeniden-Herrscher folgten seinem Beispiel. Ab Darius I. wurde Nowruz auf der Persepolis gefeiert. Wir finden dazu Abbildungen an diesen historischen Palastanlagen. Darius I. hat 416 vor Christus zum Neujahrsfest Goldmünzen prägen lassen. Auch unter den Arsakiden und Sassaniden war Nowruz eines der wichtigsten iranischen Feste. Unter den Sassaniden wurde ein fünftägiges kleines Nowruz und ein großes Nowruz gefeiert. Während des kleinen Nowruz fanden sich Leute aus dem Volk zur Anhörung beim König ein und beim großen Nowruz-Fest, das am 6. Farvardin stattfand, feierte der König das Neujahrsfest im engsten Kreise. Der Sassanidenherrscher Ardeschir Babakan hat 230 nach Christus die Römer besiegt und auf seine Anweisung wurde lange Jahre auch unter den Römern das Nowruz-Fest begangen. Unter den Sassaniden kamen neue Nowruz-Bräuche dazu, zum Beispiel das Pflanzen von Hülsenfrüchten und das Verteilen von Münzen als gegenseitiges Eidi, Festgeld. Nach Beginn der islamischen Ära blieb das Fest trotz einiger Änderungen weiter bestehen. Bei den Samaniden und den Buiden nahm es neue Formen an. Im Islam, insbesondere im schiitischen Glauben, gilt Nowruz als ein wichtiger Tag, der begangen werden soll.
Nowruz ist ein kulturelles und geistiges Erbe Irans und wird auch heute beachtet und im Iran und anderen Regionalländern gefeiert. Auch die Mitgliedsländer der UNESCO haben es als geistiges Welterbe anerkannt. Nowruz ist der älteste spirituelle Brauch und wir sollten einige der Nowruz-Sitten nennen. Zum Neujahr versammeln sich die Iraner an dem Festtuch Haftsin, dem Tuch mit den sieben S, auf dem sieben verschiedene Dinge, die mit dem persischen Sin beginnen, zu stehen kommen. Sie alle sind Sinnbild für Gottes Segen. Dazu gehört Sabze, nämlich junge Sprossen, zum Beispiel des Weizens. Sie sind Sinnbild für das erneute Leben in der Natur und Samanu, die berühmte Speise aus Weizenkeimen, ist Wahrzeichen für die Fruchtbarkeit. Sieb oder Apfel ist Zeichen für Gesundheit, Schönheit und Fruchtbarkeit. Senjet, die Mehlbeere, steht für Liebe und Geburt. Samar oder Somar und Sir, Knoblauch, sind Wahrzeichen für Heilmittel und Gesundheit und Frohsinn im Leben. Und Serke, Essig, ist Zeichen für Geduld, denn Essig braucht einige Zeit, bis er entsteht. Doch es kommen noch weitere Dinge auf das Haftsin-Tuch zu stehen. Zum Beispiel Eier als Zeichen für Geburt und Schöpfung, ein Spiegel ganz oben an, der Transparenz und Einmütigkeit darstellt, Wasser, welches Wahrzeichen für Segen und Licht ist, und ein Goldfisch als Zeichen für Lebendigkeit. Seke, nämlich Geldmünzen, sind Sinnbild für erfolgreiche Arbeit und Vermögen und die Kerzen sind Zeichen für Licht und Wärme. Es gehören noch Blumen und Baumzweige zum Haftsin. Der Duft von Hyazinthen kündigt den Frühling an. Süßigkeiten fehlen auch nicht auf der Neujahrstafel. Aber was vor allen Dingen nicht fehlen darf, ist das Himmelsbuch der Muslime, der Koran. Und wenn nun das neue Jahr beginnt, was je nach Jahr in der Nacht oder am Tag ist, wird im Koran gelesen und betet die Familie gemeinsam das Gebet zum Jahreswechsel. Sie bitten Gott darum, dass er ihre Herzen auf beste Weise wandelt. Die Älteren in der Familie verteilen ein Festgeld oder Geschenke an die anderen. Alle versüßen sich den Mund mit Leckerem vom Haftsin-Tuch und gratulieren einander. Dann beginnen die Neujahrsbesuche. Das Neujahrsfest kann neben all seinen vorübergehenden Freuden auch eine beständige Freude mit sich bringen und den Menschen einen inneren Wandel bescheren. Menschen, die Herz und Blick mit Wissen und Gottesergebenheit bereichern und sich zum neuen Jahr von schlechten Eigenschaften freimachen, werden den größten Nutzen aus diesem antiken Fest ziehen und wahren Frohsinn erfahren. Frohsinn gibt dem Menschen die Kraft, sich auf dem Weg zur Vervollkommnung anzustrengen. Die göttlichen Lehren haben den vitalen Faktor Fröhlichkeit im Leben der Menschen nicht beiseite gelassen. Der Islam ruft seine Anhänger zur Nutzung fruchtbarer Freuden herbei, denn solche Freuden stärken die Gesundheit der Seele. Der Islam empfiehlt helle Kleidung, Duftstoffe und Reisen. Er empfiehlt, die Natur aufzusuchen und miteinander freundlich umzugehen. Der Islam macht uns auch auf die Fröhlichkeit der anderen aufmerksam. Der Mensch soll auch versuchen, andere fröhlich zu stimmen. Der Prophet des Islams sagt, wer einen Gläubigen fröhlich stimmt, hat mich erfreut, und wer mich erfreut, der findet Gottes Zufriedenheit und Wohlgefallen. Der Frühling ist mit all seiner Frische und Schönheit eingetroffen und versprüht Freude und Einmütigkeit. Das Lied des Lebens, das im Frühling erklingt, lässt Freude und Frieden einkehren. Der Mensch feiert zusammen mit der Natur. Die einmaligen Erscheinungen im Dasein stimmen ihn nachdenklich und er genießt es, der großen Renaissance in der Natur zuzuschauen. Gott hat im Vers 190 der Sure Ale Imran gesagt, wahrlich, in der Erschaffung der Himmel und der Erde und dem Wechsel von Tag und Nacht liegen Zeichen für die, die verständig sind.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Der 13. Regierung der Islamischen Republik Iran und ihre Außenpolitik. Weiterhin guten Empfang.
Der Sieg der Islamischen Revolution im Iran am 11. Februar 1979, 22. Bahman 1357 im iranischen Sonnenjahr, markiert einen Wendepunkt in der mehrtausendjährigen Geschichte des Iran. Diese Revolution hat grundlegende Veränderungen in verschiedenen Bereichen der iranischen Gesellschaft bewirkt, einschließlich politischer, sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Veränderungen. Eine der wichtigen Dimensionen ihres Einflusses war doch die Bildung neuer und beispielloser Trends auf dem Gebiet der iranischen Außenpolitik. Die Außenpolitik der Islamischen Republik basiert auf Anti-Arroganz und Anti-Hegemonialpolitik. Dies wird in verschiedenen Artikeln der Verfassung der Islamischen Republik Iran festgeschrieben. Im Artikel 2 des Absatzes, persischer Buchstabe Jim, wird die Verneinung jeglicher Tyrannei, Unterdrückung und Beherrschung unterstrichen und im Grundsatz 3 des Absatzes 5 wird die vollständige Ablehnung des Kolonialismus und die Verhinderung fremder Einflussnahme festgelegt. Manoucher Mohammadi, Professor für Politikwissenschaft, sagt dazu, Würde, Weisheit und Zweckmäßigkeit waren drei zentrale und feste Prinzipien, auf deren Grundlage die Außenpolitik der Islamischen Republik Iran gestaltet ist. Revolutionsoberhaupt nannte diese drei Prinzipien ein notwendiges Dreieck für den Rahmen der internationalen Beziehungen und legt auch die Interaktion des Iran mit der Welt in dem 20 Jahre Entwicklungsplan des Landes auf der Grundlage dieser drei Prinzipien fest. Die 13. Regierung des Iran geht seit ihrer Amtseinführung am 3. August 2021 außenpolitisch neue Wege. Eine ausbalancierte Außenpolitik, die auf dem weder Ost- noch West-Prinzip basiert, ist eine der wichtigsten außenpolitischen Ideen dieser Regierung, um die Unabhängigkeit des Landes zu wahren und gleichzeitig die Beziehungen zu Ost und West zu unterstreichen. Gleichzeitig ist die Verneinung der reinen Verwestlichung in den Außenbeziehungen einer der Hauptgrundsätze der 13. Regierung der Islamischen Republik Iran, die angesichts der stattfindenden Machtverlagerung vom Westen nach Osten im Weltsystem ein Prinzip bei der Bestimmung der Position der Islamischen Republik Iran in den zukünftigen globalen Beziehungen zu diesen Mächten darstellt. In dieser Hinsicht ist die Aufnahme strategischer Beziehungen zu den Ostmächten, insbesondere zu Russland und China, von wesentlicher Bedeutung, um den Westen zu kontrollieren und die Außenpolitik des Landes auszubalancieren. Gleichzeitig ist der Ausbau der Beziehungen zu diesen Ländern in den Vorteilsgebieten der Islamischen Republik eine strategische Politik, die hervorgehoben werden sollte. Die derzeitige Regierung hat gezeigt, dass sie an eine ausgewogene Außenpolitik glaubt und dass der Ausbau der Zusammenarbeit mit ihren Nachbarn und islamischen Ländern eine Priorität ihrer Außenagenda ist. Politikexperte Javad Mansouri sagt, die 13. Regierung hat sich in der Außenpolitik ausgewogen und realistisch verhalten, was einige Staaten veranlasst hat, ihren Umgang mit dem Iran zu überdenken. Ein weiteres Thema in der Außenpolitik der 13. Regierung ist die Ausrichtung auf den wirtschaftlichen Multilateralismus und die Stärkung der Nachbarschaftspolitik. Tatsächlich ist die Nachbarschaftspolitik und der ausgewogene Ansatz in der Außenpolitik der Islamischen Republik Iran einer der Hauptpunkte der vom Präsidenten der Islamischen Republik Iran, Sayed Ebrahim Raisi, angekündigten Außenpolitik für die 13. Regierung, die als ein wichtiger Teil der Gesamtpolitik einer intelligenten Interaktion mit der Welt angesehen werden kann. Einer der definitiven Pläne der Islamischen Republik Iran ist die Betonung der Nachbarschaftspolitik auf der Grundlage der Stärkung der Wirtschaftsdiplomatie und der Intensivierung der Zusammenarbeit mit Nachbarn sowie die Nutzung der Kapazitäten der Nachbarländer auf der Grundlage der Intensivierung der Beziehungen zum einen sowie der Deeskalation der Beziehungen zu ihnen zum zweiten. Die 13. Regierung räumte der Nachbarschaftspolitik Priorität ein, und der iranische Präsident machte von Anfang an eine gute und umfassende Zusammenarbeit mit den Nachbarn zum Schwerpunkt der Wirtschaftsdiplomatie seiner Regierung. Die Bereitschaft des Iran, als einflussreiches Land in verschiedenen wirtschaftlichen Dimensionen für den Erfolg der Diplomatie und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit seinen Nachbarn, wurde während der gegenseitigen Besuche hochrangiger Verantwortungsträger sowie der Abhaltung von Konferenzen durch die Leiter unserer Auslandsvertretungen verfolgt. Die bilaterale und multilaterale Nutzung der vorhandenen Kapazitäten in diesen Ländern ist ein Merkmal der Außenpolitik der Regierung. Mostafa Rolbani, ein Politikexperte, meint, das Gedeihen vieler Kapazitäten des Iran hängt von einer erfolgreichen Nachbarschaft ab. Beispielsweise hat der Iran eine einzigartige Korridorposition und um aus dieser Position Errungenschaften erzielen zu können, muss er die Beteiligung der Nachbarländer haben. Angesichts der Tatsache, dass der Iran Landgrenzen mit 7 Nachbarn und Wassergrenzen mit 10 Nachbarn hat, kann diese Vielzahl von Nachbarn unzählige Möglichkeiten für die Diplomatie, Wirtschaft und Kultur des Iran bieten, zumal das kulturelle Erbe des Iran in vielen Nachbarländern wie Afghanistan und Pakistan existiert und wirkt. Die Nachbarschaftspolitik wird in diesem Zusammenhang als kohärente und zielgerichtete Strategie betrachtet und findet unterschiedliche geopolitische, diplomatische, wirtschaftliche und kulturelle Dimensionen. Im Rahmen der Nachbarschaftspolitik versucht die Islamische Republik Iran, Herausforderungen auf der Grundlage politischer, wirtschaftlicher und kultureller Gemeinsamkeiten zu kontrollieren und zu reduzieren, und sucht andererseits den Gewinn-Gewinn-Ansatz, der auf gegenseitigen Interessen, insbesondere bilateralen und multilateralen Wirtschaftsinteressen basiert, zu expandieren. Iran ist zudem die Haupttransportroute der Region und seine strategische Position ist für den Wohlstand der Region durch den Ausbau und die Stärkung der Transitwege und verschiedener Korridore und Energieleitungen zu seinen Nachbarn geeignet. Eine der wichtigsten außenpolitischen Prioritäten der Islamischen Republik Iran sind gute Beziehungen zu den Nachbarländern, sagt Reza Saj al-Husseini, ein Experte für westasiatische Angelegenheiten. Ebrahim Raisis Betonung auf die Verbesserung der Beziehungen Teherans zu den Nachbarländern ist auch einer der wichtigsten Bestandteile der Außenpolitik der Islamischen Republik Iran. Im Einklang mit den nationalen Interessen des Iran hat die 13. Regierung eine Politik der Nachbarschaft und des wirtschaftlichen Multilateralismus verfolgt, um regionale Probleme mit einem ausgewogenen Politikansatz zu lösen und dem Land und der Region das Fenster der Zusammenarbeit im wirtschaftlichen und kulturellen Bereich zu öffnen. Das kündigte auch der Außenminister der Islamischen Republik Iran, Hossein Amir Abdullahian, bei einem Treffen von Botschaftern und Missionsleitern der Islamischen Republik Iran in den Nachbarländern an, dass diese Nachbarschaftspolitik zu einem kohärenten System in der Außenpolitik werden muss, sodass alle Nachbarn und die Islamische Republik Iran von dem Ausbau und Stärkung der Beziehungen und dieses Politikansatzes profitieren. Die Wirtschaftsdiplomatie und ihre effektive Anwendung stellen eines der wichtigsten Instrumente für die Zusammenarbeit im globalen Raum und die Verbindung der Weltwirtschaft dar. Die Wirtschaftsdiplomatie ist ein wirksames Mittel, um das Wirtschaftswachstum zu steigern und die Wirtschaft des Landes gegen einseitige Wirtschaftssanktionen zu stärken. Die Priorisierung einer konstruktiven und effektiven Wirtschaftsbeziehung mit der Welt in Form von Diplomatie ist eine unvermeidliche Notwendigkeit für Iran. Die Betonung der Wirtschaftsdiplomatie ist einer der Pläne und eines der Ziele der Außenpolitik der 13. Regierung, die die Nutzung dieser Fähigkeit mit dem Ziel verfolgt, die Lebensgrundlage der Menschen zu verbessern und den repressiven Sanktionen gegen die iranische Nation entgegenzuwirken und sie zu neutralisieren. Die Koordinierung der Exekutivorgane, insbesondere der Wirtschaftssektoren der Regierung, um internationale Aktivitäten und den Außenhandel zu erleichtern und zu verbessern, ist eine der Voraussetzungen für die präzise Weiterentwicklung dieser zentralen Politik. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution, Ayatollah Khamenei, sprach sich bei seinem letzten Treffen mit dem ehemaligen Präsidenten und dem Kabinett für eine aktive Position in der Außenpolitik der Islamischen Republik aus und betonte die Notwendigkeit, die Kapazitäten der Diplomatie zu nutzen, um die Wirtschaft voranzubringen. Unter Hinweis auf die Unzuverlässigkeit vorgeblichen Verhaltens im Bereich der Diplomatie, sagte er, das Einzige, dem man in der Diplomatie vertrauen kann, ist ein festes, sicheres, unterzeichnetes und begründbares Werk. Ein weiterer Aspekt der Außenpolitik der Islamischen Republik in der 13. Regierung ist gekennzeichnet durch eine aktive Mitwirkung bei internationalen Organisationen, durch die Förderung von Multilateralismus und Widerstand gegen Unilateralismus auf der Grundlage von Gerechtigkeit, Zusammenarbeit, gegenseitigem Respekt sowie durch eine konstruktive Rolle bei der Bewältigung internationaler und regionaler Herausforderungen. Angesichts der Entwicklungen im Weltsystem und der Rolle der aufstrebenden Mächte ist es für die Regierung der Islamischen Republik Iran von Interesse, die Beziehungen zu ihnen auszubauen, verschiedene Abkommen mit ihnen abzuschließen und den Prozess der Konvergenz mit regionalen Gruppen und Organisationen fortzusetzen. Eines der ernsthaftesten Beispiele für die Regionalismuspolitik ist die Aufmerksamkeit gegenüber asiatischen Ländern, regionalen und überregionalen Organisationen sowie gegenüber Institutionen wie der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, SOZ, und ECO. Die Mitgliedschaft der Islamischen Republik Iran in der SOZ ist ein klares Beispiel für diese Politik der 13. Regierung mit dem Zweck, den Prozess des Ausbaus der Beziehungen im Rahmen internationaler Organisationen fortzusetzen. In einer Rede auf dem 21. SOZ-Gipfel erklärte Sayed Ebrahim Raisi, dass die Richtung der iranischen Außenpolitik darin bestehen werde, sich auf den wirtschaftlichen Multilateralismus zu konzentrieren und die Nachbarschaftspolitik im weitesten Sinne sowie die Präsenz in regionalen Organisationen zu stärken. Sohrab Behnami, ein politischer Analyst, sagt, der ausgewogene Ansatz und die Nachbarschaftspolitik als zwei mächtige Flügel der Außenpolitik können regionale Probleme mit Vertrauensbildung bewältigen und Iran und der Region das Fenster der Zusammenarbeit in wirtschaftlichen und kulturellen Bereichen öffnen. Indem wir jetzt die Nachbarschaftspolitik in den Vordergrund stellen und den Beziehungen zu unseren Nachbarn und den islamischen Ländern Priorität einräumen, erleben wir eine ihrer Früchte. Aufgrund der bedeutenden Fähigkeiten des Iran im Bereich der Industrie-, Mineral-, Landwirtschafts- und Viehprodukte hat dieser Ansatz stark zum Ausbau des iranischen Außenhandels im Nichtölsektor beigetragen. Die Qualität iranischer Produkte zusammen mit ihrem konkurrenzfähigen Preis war schon immer einer der wichtigen Vorteile im Bereich der Nichtölexporte, insbesondere in Nachbarländer wie den Irak und Afghanistan. Angesichts der Tatsache, dass der iranische Außenhandel trotz einseitiger und sekundärer Sanktionen in den vergangenen 11 Monaten um 38% gewachsen ist, kann vorausgesagt werden, dass dieser Trend im Jahr 2022 ein schnelles Wachstum erfahren wird. Angesichts der feindlichen Haltung des Westens gegenüber dem Iran, die sich im Rückzug der USA aus dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan Atomabkommen während der Amtszeit von Donald Trump und der Politik des maximalen Drucks auf Iran widerspiegelte, hat Iran eine Politik des Blicks nach Osten eingeführt und in dieser Hinsicht die Beziehungen zu China und Russland, die als Amerikas globale Rivalen gelten, ausgeübt, um die Beziehungen auszubalancieren und die Politik und Aktionen des Westens zu neutralisieren. Der Umgang mit den repressiven US-Sanktionen spiegelt sich ernsthaft im außenpolitischen Diskurs der 13. Regierung wider. In dieser Hinsicht steht ein aktiver Widerstand, eine kraftvolle und würdige Aktion zum Schutz der Interessen des iranischen Volkes auf der Tagesordnung, und die Nutzung von Verhandlungen als außenpolitisches Instrument dient dem Schutz der Interessen des Iran. Dies hat Iran neue Perspektiven eröffnet und dazu beigetragen, die weit verbreiteten US-Sanktionen gegen den Iran zu neutralisieren. Außerdem haben die dynamische Diplomatie des Iran und die Beziehungen zu anti-hegemonialen Ländern wie Venezuela die Möglichkeiten für den Iran erweitert und Washingtons Versuche, Teheran zu isolieren, vereitelt. Die Islamische Republik Iran wird heute von Experten als wichtige Regionalmacht und einflussreicher Akteur auf der internationalen Bühne anerkannt. Mohammad Ode Al-Agha, ein Experte für westasiatische Angelegenheiten, sagt über die regionale Rolle des Iran: Iran mit seiner ausgeprägten geopolitischen Position am Persischen Golf hat wiederholt bewiesen, dass er die einflussreichste Macht in der Region ist und die Fähigkeit besitzt, die Ereignisse zu beeinflussen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.